Deutschlandfunk Kultur heute.
Der feurige Engel. Eine Oper über die Folgen eines weiblichen Traumas. Vermessenes Land, eine Ausstellung über Kartografie und farbige Töne. Der Melodiker des Schlagzeugs, des Jazz-Schlagzeugs, Jacques Dejonnet ist gestorben. Das alles haben wir im Programm bei Kultur heute. Michael Köhler lädt Sie dazu ein. Bürger und Organisatoren der Münchner Olympia-Bewerbung jubeln. Und mit diesem Thema fangen wir an. Denn der Bürgerentscheid zu den Plänen hat eine klare Mehrheit hervorgebracht. Über 40% Wahlbeteiligung, über 60% Zustimmung gab es in München. Hamburg und die Region Rhein-Ruhr sind auch im nationalen Rennen. In Berlin wird weiter über einen Stopp der Pläne diskutiert und das gefordert. Hoffnungen auf künftige Entwicklungen sind mit so einer Bewerbung immer verbunden. Aber auch ein Blick in den Rückspiegel muss erlaubt sein. Denn der Anschlag auf die israelische Olympiamannschaft kommt vielen auch in den Sinn, wenn von der Münchner Bewerbung die Rede ist. Seit Sommer 2023 arbeiten eine internationale Historikerkommission und das Institut für Zeitgeschichte an dem Projekt wissenschaftlicher Aufarbeitung des Olympia-Anschlags 1972. Andreas Wirsching steht im Forschungsprogramm zu den Ereignissen vom 5. und 6. September 1972 in München vor. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wer über Olympische Spiele möglicherweise in München spricht, kann doch über den Anschlag nicht schweigen.
Das ist völlig richtig. Und man muss auch sagen, es ist sehr lange darüber geschwiegen worden. Also man hat ja von Beginn an auch im Rückblick den Eindruck, dass dieses ganze schreckliche Ereignis schnellstmöglich aus dem deutschen Kontext und auch aus der deutschen Erinnerung wegeskamotiert werden sollte. Das ist ganz eigenartig. Man hatte eigentlich wirklich offensichtlich das Gefühl, der arabische Terrorismus, Palästinenser, das ist etwas, womit wir gar nichts zu tun haben. Und also hat man ja auch sehr schnell die drei verbliebenen Terroristen ausgetauscht. Also das ist eigentlich ein blinder Fleck in der Erinnerung von 1972. Und erst jetzt durch das 50-jährige Jubiläum, also den 50-jährigen Jahrestag besser gesagt, 2022 ist das wieder nach oben gepoppt. Und durch dieses Projekt jetzt haben wir da natürlich eine neue Erinnerungssituation, die bei einer Bewerbung Münchens jetzt um eine neue Olympiade selbstverständlich mit in Rechnung gestellt werden müsste.
Ja, auch die Polizei oder die Gewerkschaft der Polizei hat ja schon gesagt, da ist ein Ausnahmezustand zu erwarten. Damals überfielen 8 Mitglieder der Terrororganisation Schwarzer September das israelische Team der Männer. Es kam beim missglückten Befreiungsversuch, starben 11 Sportler, ein deutscher Polizist, 5 weitere Geiselnehmer. Die Ereignisse haben Geschichte geschrieben. Ist das so eine Art, wie Sie es jetzt beschrieben haben, zweites Vergessen vielleicht?
Das war das lange Zeit. Jetzt im Augenblick würde ich sagen, ist das erstmal vorbei. Das hat genügend mediale Öffentlichkeit bekommen und das Interesse, das sehen wir auch da bei unserem Projekt der Medien, aber auch so vor Ort, der Leute ist doch sehr groß. Also ich glaube, das ist jetzt nicht so schnell wieder in den Hintergrund zu stellen und das ist auch gut so.
Das Agieren der Sicherheitsbehörden, der Politik, die Folgen des Anschlags für die deutsche Nahostpolitik, die innenpolitische, die erinnerungskulturelle Nachgeschichte muss untersucht werden. Wir leben im Zeitalter von Drohnen, hybriden Angriffen. Da ist die Erinnerung daran ja kein Waschen schmutziger Wäsche, sondern das ist, glaube ich, historische Pflicht. Also nach Infrastruktur, Nachrichtendiensten, Rechts- und Linksextremismus zu fragen, oder?
Absolut, das ist völlig richtig. Jede Münchner Olympiade, so sie denn stattfinden sollte, wird ein ganz ausdifferenziertes und auch zeitadäquates Sicherheitskonzept erstellen müssen. Ich meine, dass das funktioniert, haben die letzten Olympischen Spiele in Paris gezeigt, wo man ja auch große Bedenken hatte vor möglichen Anschlägen oder so. Das kann, denke ich, funktionieren. Man muss auch sagen, die Stadt München hat mit dem jährlichen Oktoberfest jetzt schon eine Expertise in Sachen Sicherheit. Aber so eine Olympiade, das ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Das wird eine große Herausforderung, wenn es denn dazu kommt.
Wie erklären Sie sich diesen großen, doch für alle Beteiligten sehr überraschenden Zuspruch?
Mich hat er sehr überrascht, zumal man auch aus dem Umland, also zum Beispiel aus Garmisch-Partenkirchen oder so, hörte man eigentlich genau das Gegenteil, dass man das nicht haben will. Und ich muss ehrlich sagen, ich hätte eher erwartet, dass es ein Negativvotum gibt. Und jetzt ist es ja sogar von der Wahlbeteiligung her, glaube ich, das stimmenstärkste Bürgerbegehren gewesen, was es bisher gegeben hat. Also das hat mich sehr überrascht. Also ich halte es für möglich, dass das Pariser Vorbild eine Rolle gespielt hat bei der Entscheidung, weil das, glaube ich, insgesamt doch ein sehr positives Fest Fenster war, was Frankreich und Paris da aufgestoßen hat. Und vielleicht wünscht man sich sowas für München auch. Vielleicht wünscht man sich auch noch ein bisschen bessere Infrastruktur. Vieles ist ja nach 1972 auch erstmal so stehen geblieben, wie es damals gemacht wurde. Und vielleicht wünschen sich viele Münchner auch einfach, dass man eine größere Weltoffenheit nochmal hat in der Hinsicht. Aber es bleibt ein bisschen ein Rätsel, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es nicht erwartet.
Wer von Olympiabewerbung spricht, zumal in München, darf vom Anschlag genauso wenig schweigen, wie er zu Recht auch an ein Maskottchen wie Waldi erinnern darf.
Selbstverständlich. Also ich meine, die Münchner Spiele 1972 waren ja als die heiteren Spiele organisiert und man wollte auch, deswegen hat man ja auch die Polizei sehr low-key gewissermaßen nur zur Schau gestellt. Also das war ja auch ein, sollten heitere Spiele sein und daran könnte man natürlich versuchen, auch nochmal anzuknüpfen und das gehört auch zu der Münchner Geschichte 1972. Also insofern ist es so oder so eine große Herausforderung. Was auch eine große Herausforderung ist, wird Infrastruktur auch baulich fertigzustellen. Wenn man sich unsere Bauzeiten heutzutage anguckt, da ist es ja geradezu sensationell, was damals in München, ich glaube, innerhalb von 10 oder 12 Jahren an U-Bahn-Bau, Straßenbahn-Bau und so weiter geschafft worden ist, vom Olympiastadion und dem Olympischen Dorf mal ganz abgesehen. Also das auch nochmal clever zu reproduzieren, wird, glaube ich, eine große Aufgabe sein. Also insofern ist das schon eine Zäsur, dieser Bürgerentscheid.
Sagt der Historiker Andreas Wirsching zur Münchner Olympia-Bewerbung. Im Theater am Goetheplatz des Musiktheaters Bremen. Und damit kommen wir zur Musikbühne. Da gab es gestern die Premiere einer Oper in 5 Akten. Der feurige Engel heißt sie, von Sergei Prokofjew. Begonnen hatte Prokofjew damit kurz nach seiner komischen Oper Die Liebe zu den drei Orangen. Das war 1919. Und er dachte, Mitte der 20er Jahre könnte es soweit sein, da kann es auf die Bühne kommen. Aber es dauerte bis 1955, 2 Jahre nach seinem Tod. Da erst erlebte das Werk in Venedig seine szenische Uraufführung. Kindheitserlebnisse erschüttern Renata. Sie kann sich davon nicht befreien, wirkt traumatisiert, flieht in ihrer Fantasie, trifft auf einen feurigen Engel. Alle menschlichen Beziehungen stehen unter diesem schrecklichen Eindruck ihrer Vergangenheit. Auch Ruprecht kann ihr nicht helfen. Beide taumeln im Strudel ihrer Geschichten, ihrer seelischen Abgründe. Regisseurin Barbara Orakowa hat das Werk herausgebracht und Elisabeth Richter hat es für uns gesehen.
Getrieben, voller Düsternis und Verzweiflung ist über weite Strecken Sergei Prokofjews Musik zu Der feurige Engel. Sie erinnert an Filmmusik zu einem Horrorstreifen einer vermutlich als Mädchen missbrauchten Frau. Von dem Missbrauch ist im von Prokofjew selbst verfassten Libretto nicht explizit die Rede. Regisseurin Barbara Horakova deutet ihn in ihrer Inszenierung an. Prokofjews Der feurige Engel erzählt von einer seelisch schwer geschädigten Frau, Renata, die nach Bewältigungsstrategien sucht, um ihr Leben zu ertragen. Wahn, Rache, Scham, Sexualität, zerstörerische Beziehungen werden thematisiert. Und obwohl sich die Geschichte nach dem gleichnamigen Roman des symbolistischen Autors Valery Bryussow im 16. Jahrhundert zuträgt, könnte sie aktueller kaum sein. Ruprecht, ein Reisender, hört in einem Hotel die hysterischen Schreie von Renata und eilt ihr zu Hilfe. Sie erzählt ihm, dass sie sich als Kind einen feurigen Engel vorgestellt habe, um so ihren Schmerzen und der Realität zu entfliehen. Als sie 16 war, verschwand der Engel und die verzweifelte Renata glaubt, in ihrem Liebhaber Heinrich die menschliche Inkarnation des Engels wieder getroffen zu haben. Aber Heinrich verlässt sie. Renata will ihn wiederfinden. Der Renata verfallene und gelegentlich ähnlich obsessive Ruprecht steht ihr bei ihren immer wieder aufkommenden traumatischen Erinnerungen zur Seite. Heinrich wird schließlich gefunden, Renata verlangt von Ruprecht, dass er ihn tötet. Aber sie nimmt diesen Wunsch wieder zurück, denn sie habe das Leid, das er ihr zugefügt habe, auch genossen. Ein Ausbrechen aus dem Teufelskreis ist so nicht möglich. Die Geschichte geht nicht gut aus. Am Ende geht Renata in ein Kloster, um Frieden zu finden und sich selbst vor ihren zerstörerischen Neigungen zu retten. Doch sie landet vor einem Inquisitionsgericht, wird angeklagt, sich mit dem Teufel eingelassen zu haben und endet auf dem Scheiterhaufen. Bühnen Bühnenbildnerin Ines Nadler hat ein riesiges zweistöckiges Gerüst auf eine Drehbühne gestellt, mit verschiedenen Räumen und labyrinthartigen Verschachtelungen. Ein schönes Bild für die komplexen seelischen Verknotungen der Figuren. Schon vor der Aufführung zeigt ein Video eine schlafende, offensichtlich von Albträumen heimgesuchte Frau, die viele schwarze Hände bedrohlich auf sich zukommen sieht. Immer wieder taucht dieses Video auf Bildschirmen auf. Regisseurin Barbora Horakova visualisiert hier die verborgenen Gefühle und heimlichen Wünsche von Renata. Etwa als sie Renata Ruprecht fast erwürgen lässt oder Renata sich in ihre Kindheit zurückträumt und mit Bauklötzen spielt. Getriebenheit, Obsession und Verzweiflung Renatas werden so eindrücklich nachfühlbar. Nadine Lehner singt die dramatische Partie nicht nur facettenreich, sie spielt sie auch sehr authentisch. Auch der Wahn von Ruprecht, Renatas Liebhaber, geht unter die Haut. Für Ruprecht gibt es ebenfalls kein Entrinnen aus den seelischen Verstrickungen. Elias Gyuncsok-Hahn spürt diesen Abgründen sängerisch und darstellerisch eindrücklich nach. Am Pult der Bremer Philharmoniker hält Dirigent Stefan Klingele Prokofjews opulente Partitur immer durchsichtig. Er begleitet sensibel und sorgt für dramatische Zuspitzungen. Zusammen mit der szenisch packenden Regie von Barbora Horakova beweist diese Bremer Produktion, dass Prokofjews hochaktueller Psychothriller Der feurige Engel unbedingt öfter gespielt werden sollte,
sagt Elisabeth Richter. In guten Buchhandlungen, so sagte man früher, da konnte man Nachdrucke historischer topografischer Karten unter anderem kaufen, etwa die berühmten Tronchot und von Müffling Kartenaufnahmen der Rheinlande aus den Jahren 1794 bis 1817. Die entstanden nämlich damals unter Leitung des französischen Oberst Tronchot nach Besetzung durch französische Revolutionsheere und wurden nach 1817 unter Leitung des preußischen Offiziers von Müffling nach Osten ausgedehnt. Seit den Revolutionskriegen, da entschieden Nachrichtentechnik, wie die modernen Flügeltelegrafen, die mechanischen, aber auch Kartierung über militärische Vorteile. Aber Karten enthalten nicht nur gesicherte, sondern auch geheime oder auch falsche Informationen. Und eine Karte muss ja nicht nur eine Landkarte nach Feldaufnahme sein, sondern kann als Träger von Informationen auch eine Spielkarte sein. Camouflage und Chimäre, Information und Irritation, die gehören auch zur Kartierung. Und die British Library in London zeigt eine Ausstellung darüber. Karten mit und ohne Geheimnisse. Secret Maps. Gabi Biesinger.
Man würde ja annehmen, dass Menschen in vergangenen Jahrhunderten die Vermessung der Welt vorantrieben, um ein möglichst präzises und vollständiges Bild der Erde zu erstellen. Aber weit gefehlt. Karten wurden schon immer auch genutzt, um die Geheimnisse ihrer Schöpfer zu bewahren oder andere in die Irre zu führen, erklärt Kurator Tom Harper von der British Library.
We think of them as things that make the world clear to us, but actually they're keeping information from us.
Die Karten enthalten uns Informationen vor. Sie zeigen schlicht Falsches, blenden sensible Bereiche aus oder verstecken Informationen in aller Öffentlichkeit.
In plain sight.
Als die niederländische Ostindien-Kompanie 1616 die Le Maire-Straße, eine Meerenge am Kap Horn, entdeckt hatte, die einen Umweg sparte, wollte sie diesen Seeweg vor der Handelskonkurrenz eigentlich geheim halten, bezeichnete ihn als classified.
But the chief chartmaker,
doch der Kartograf der Kompanie wollte Geld verdienen, indem er interessante Entdeckungen auf seine Karten druckte, und er zeichnete die Meerenge ein. Ein Beispiel für geheime Information vor aller Augen. Und um Geheimnisse in Karten zu entschlüsseln, muss man wissen, worin das Geheimnis liegt.
You kind of need to know what the secret is.
In Kriegszeiten spielten geheime Karten und Geheimnisse auf Karten natürlich immer eine besondere Rolle. Etwa auf der Karte der deutschen Luftwaffe von London, die Bombenziele markierte und die Lage von neutralen Botschaften, die es zu schonen galt. Karten für Fluchtwege wurden, wie in der Ausstellung zu sehen, über Kartenspiele oder Alltagsgegenstände wie Haarbürsten zu britischen Soldaten in deutschen Kriegsgefangenenlagern geschmuggelt. Und dort sogar vervielfältigt, wie im Lager Querum bei Braunschweig.
British prisoners of war printing escape maps, using floor tiles.
Dort druckten sie hunderte Fluchtpläne mit Hilfe von Bodenplatten, verkochten Kitt und Dreck zu Tinte. Es gibt unzählige solcher genialen Beispiele, von denen wir leider viel zu wenige zeigen können. Noch in den 1990er Jahren wurden die massiven Wachtürme der britischen Armee an der Grenze zwischen Irland und Nordirland als militärisch sensible Bereiche auf den Karten nordirischer Katasterämter nicht verzeichnet. Anhand von geheimen Karten, die der Vorbereitung der Grenzziehung in Britisch-Indien im Jahr 1946 dienten, wodurch am Ende der Staat Pakistan entstand, wird die schmerzvolle Geschichte dieser politischen Neuaufteilung erzählt, deren Konflikte bis heute fortdauern.
Maps show things and we believe them.
Wir vertrauen Karten, weil sie alles schwarz auf weiß zu zeigen scheinen. Es gibt keine Grautöne. Das kann auch sehr emotional sein, wie am Beispiel der indischen Aufteilung, die großen Einfluss auf die Weltgeschichte hatte. Reflektiert wird auch die Rolle von Karten, die Werte und Prioritäten bestimmter Gruppen widerspiegeln, für die sie erstellt wurden. Etwa ein Londoner Stadtplan aus den 1970er Jahren, in dem schwulenfreundliche Kneipen verzeichnet sind, oder ein Straßenatlas Südafrikas aus der Apartheid-Ära, der nur Städte mit weißer Bevölkerung zeigt. Auch die Umbenennung von Regionen zur Unterstützung hergebrachter Identitäten oder als politisches Machtinstrument wird thematisiert. Ein aktuelles Beispiel, das in der Ausstellung nicht genannt wird, wäre etwa die per Dekret von US-Präsident Donald Trump angeordnete Neubezeichnung des Golfs von Mexiko als Golf von Amerika zur Untermauerung der eigenen staatlichen Herrlichkeit.
America will reclaim its rightful place as the greatest, most powerful, most respected nation on earth. We are changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America.
Und wer wie die Nachrichtenagentur AP die Gefolgschaft verweigert und die Umbenennung ignoriert, wird sanktioniert und aus dem Oval Office verbannt. Der letzte Teil der Ausstellung widmet sich den geheimen Karten, die wir durch die Verbreitung unserer Daten im Internet oder durch Mobiltelefone alle selbst bestücken. So zeigte der Guardian, wie eine Fitness-App die Route einsam joggender US-Soldaten in Afghanistan für alle, auch potenzielle Angreifer, sichtbar machte. Und der Observer zeigte, wie tausende Beschäftigte im amerikanischen Verteidigungsministerium über ihre Handys im Gebäude geortet werden konnten. Mit AirTags, Bankkarten und Navis produziert jeder von uns jeden Tag geheime Karten, mit denen man uns auf die Schliche kommen könnte.
Gabi Biesinger über Secret Maps in der British Library. Häufig war zu hören oder lesen, er spielte an der Seite von John Coltrane, Miles Davis, Chet Baker, Herbie Hancock oder Keith Jarrett. Könnte es nicht auch andersherum sein? Die Pianisten, Trompeter und Saxophonisten spielten an seiner Seite, denn er, um den es jetzt geht, war mehr als nur die Rhythmusmaschine einer Band, eines Trios. Der Schlagzeuger Jack DeJohnette spielte als Jugendlicher lange Klavier, bevor er es aufs Schlagzeug umstieg. Das machte seinen Sound besonders, rhythmisch und fließend. Es klang nie nach Schießbude. Allein sein Einsatz von Becken und Besen war eher akustisches Aquarell, kein knalliger Tusch. Jack DeJohnette ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Und wer es pathetisch will, das ist geformte Philosophie der Freiheit in Tönen. Kunstvoller Kammerjazz. Roland Spiegel erinnert und beginnt klangvoll.
Töne, die überraschen, gar überrollen und die bei all dem eine hinreißend witzige Feinheit haben. Töne wie diese waren lange Zeit typisch für den Musiker, der sie komponierte und hier vom Schlagzeug aus das Geschehen leitete. Gemeint ist der Amerikaner Jack DeJohnette. Ein ganz großer Jazzmusiker, für den es typisch war, dass er, kein Wunder bei seinem Hauptinstrument, ganz viel im Hintergrund wirkte. Er hatte stets einen großen Sinn für den besonderen Klang eines Ensembles. In diesem Stück, Silver Hollow, spielte DeJohnette nicht Schlagzeug, sondern Klavier. Das war sein erstes Instrument, vom vierten Lebensjahr an. Und die Mischung des Klaviersounds mit zarten Gitarrenklängen und einer schier flüsternden Trompete, es war aufregend, das gerade von der Band eines Schlagzeugers zu hören. Jack DeJohnette, geboren am 9. August 1942 in Chicago. Früh auf der internationalen Szene erschienen als Melodikaspieler, Pianist und nicht zuletzt Schlagzeuger bei Meistermacher Miles Davis. diverse herausragende Bands mit Namen wie New Directions und Special Edition. Er setzte von den 1980er Jahren an immer wieder Maßstäbe als Jazzkomponist, Bandleader und Drummer. In letzterer Rolle besonders als musikalischer Diener eines Klaviersuperstars. Und hören Sie, wie magisch die Gewitter waren, die er da entfachte. Keith Jarretts über drei Jahrzehnte lang gefeiertes Trio klang gerade auch wegen Jack DeJohnette so. Ein Schlagzeug, das eine Weite schuf, als wölbe sich über jeder Jazzbühne ein unendlicher Himmel. DeJohnette war Sideman in Hunderten von Aufnahmen mit Größen wie Pat Metheny, Michael Brecker und Herbie Hancock. Und immer wieder auch sein eigener Herr, wenn auch in späterer Zeit nicht mehr so geschmackssicher wie bei manchem Glanzstück aus den 80ern, etwa India, einer Komposition von John Coltrane. Zum Traum wurde hier der Raum, bei einem, der ihn so weit aufzufächern verstand wie Jack DeJohnette, dieser vielseitig hervorstechende aus dem Hintergrund.
Roland Spiegel zum Tod des Schlagzeugers Jack DeJohnette, im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Die Kulturmeldungen fehlen hier noch. Karin Fischer hat sie und da geht es zunächst um einen Gastbeitrag von Museumsdirektoren in der französischen Zeitung Le Monde.
Ja, nach dem aufsehenerregenden Diebstahl millionenschwerer Kronjuwelen aus dem Pariser Louvre machen gleich 57 Leiter großer Museen in aller Welt auf die Folgen aufmerksam. Ein solcher Diebstahl gefährde die grundlegenden Aufgaben von Museen, nämlich, Zitat, das Erbe unserer Menschheit mit einer möglichst großen Zahl an Menschen zu teilen, ohne sich in Tresore verwandeln zu müssen. Museen seien nämlich weder Festungen noch Tresore, sondern nach außen offene Orte und müssten das auch bleiben. Brutaler Raub gehöre zu den größten Ängsten von Museumsmachern überhaupt. Das Risiko existiere einfach. Doch, so heißt es wörtlich, ihre Daseinsberechtigung liegt in ihrer Offenheit und Zugänglichkeit. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer fördert weitere 17 Projekte im Rahmen des Bundesprogramms Jugend erinnert. Alle setzen sich mit SED-Unrecht auseinander. Das Programm will Jugendlichen neue Zugänge zur Geschichte der kommunistischen Diktatur eröffnen. Und das ist nicht nur ein zentraler Bestandteil der deutschen Erinnerungskultur, sondern auch des Konzepts dafür aus dem Hause Weimar. 5,9 Millionen Gesamtvolumen steuert er aus dem Bundeskulturetat bei. Zu den geförderten Projekten gehören unter anderem die Stiftung Brandenburger Gedenkstätten, das Grenzlandmuseum Eichsfeld oder das Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold. Es gibt eine Art Trailer zu Luchino Viscontis Film Tod in Venedig, der ausschließlich ein Gesicht zeigt, das Gesicht des Knaben Tazio, unterlegt mit Mahlers Adagietto aus der 5. Sinfonie. Die Novelle von Thomas Mann aus dem Jahr 1913 handelt von einem alternden Schriftsteller, der in der Lagunenstadt Venedig vom Einbruch homoerotischer Leidenschaften angesichts des jungen Tazio völlig aus der Bahn geworfen wird. Aus der Bahn geworfen vom plötzlichen Ruhm wurde auch der Darsteller des Tazio, der schwedische Schauspieler Björn Andresen. Er war 15, als Viscontis Verfilmung ihn 1971 schlagartig berühmt machte. Doch dass der Starregisseur ihn damals den schönsten Jungen der Welt nannte, verfolgte ihn für immer. In einer Fernsehdokumentation schilderte Andresen, dass er sich von Visconti benutzt gefühlt habe, wie ein exotisches Tier in einem Käfig. Andresen war danach Schauspieler und Musiker geblieben, haderte aber sehr lange mit seinem frühen Ruhm. Jetzt ist Björn Andresen im Alter von 70 Jahren gestorben.
Die Kulturmeldungen waren das am Ende dieser Ausgabe von Kultur heute mit Karin Fischer. Am Mikrofon war Michael Kühler. Nach uns die Nachrichten und die Informationen am Abend berichten unter anderem über den 8-Punkte-Plan der SPD zur Stadtbilddebatte.